In den nächsten Wochen werden uns ja die Gleichnisse begleiten. Am Donnerstag in der Bibelstunde haben wir uns auch schon ein bisschen Gedanken nochmal darüber gemacht, was denn Gleichnisse sind und meinen. Und da war auch wichtig, das im Blick zu haben. Zum einen ist ein Gleichnis ja eine Erzählweise Jesu, um zu beschreiben, wie das ist mit dem Reich Gottes. Also viele Gleichnisse haben ja zum Thema das Reich Gottes und Jesus benutzt dann Bilder und Geschichten aus unserem Alltag, die man verstehen kann, um damit abzubilden, was das Reich Gottes ist, weil es eben für das Reich Gottes, wie die Wirklichkeit Gottes, nicht irgendwie einfach so ein Äquivalent gibt und deswegen muss es runtergebrochen werden auf unsere Wirklichkeit und das ist das eine, was Gleichnisse wollen. Zum anderen aber, das ist die andere Richtung, macht Jesus deutlich, dass es in den Gleichnissen auch darum geht, dass das, was wir eben Reich Gottes oder Wirklichkeit Gottes nennen, auch in unserem Alltag ankommt. Das ist so die andere Richtung, warum er dann auch so diese Geschichten, diese Bilder nimmt, die uns bekannt sind, also die damals jedem bekannt waren. Und eins der bekanntesten Gleichnisse, die wir kennen, ist ja eben das Gleichnis, und da gibt es jetzt unterschiedliche Namen für, von verlorenen Sohn, und von dem, der sich hat wiederfinden lassen, von den beiden Söhnen, von dem liebenden Vater. Also es gibt ganz unterschiedliche Beschreibungen für dieses Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium, was ja so bekannt ist. Und in diesem Gleichnis begegnen uns ja drei Personen, noch ein paar mehr drumherum, aber drei Protagonisten. Und das ist zum einen der jüngere Sohn, das ist dann der ältere Sohn und der Vater. Über den jüngeren Sohn haben wir ja schon ein bisschen nachgedacht. Heute ist der ältere Sohn dann dran und am nächsten Sonntag denken wir dann anhand dieses Gleichnisses auch nochmal über den Vater nach. Wenn man sich die Geschichte so anguckt mit diesen beiden Söhnen, dann kann man die auch ganz unterschiedlich auslegen, ganz unterschiedlich verstehen. Zum einen ist ja erstmal, da ist ein älterer Sohn und ein jüngerer Sohn, zwei Söhne, wie das ja in Familienkonstellationen immer wieder vorkommt, oder zwei Kinder oder eben dazwischen können dann noch ein paar andere Kinder sein. Also das ist so diese eine Konstellation und wir wissen ja dann, dass Kinder dann auch ganz unterschiedlich sein können. Das andere ist, das zweite ist, dass man sagen kann, dass diese beiden Söhne im Endeffekt auch zwei Seiten unserer menschlichen Wirklichkeit abbilden, weil der Mensch ist ja dieses zwiespältige Wesen, also was unterschiedliche Seiten auch in sich trägt. Für die jüdische, oder sagt man, in der jüdischen Tradition steht ja die Zahl 2 für den Menschen, weil er eben nicht ganz eindeutig ist. Und so könnte man die Geschichte dann eben auch hier so beschreiben als eine Geschichte von zwei Seiten in uns. Und die beiden Söhne, um die es hier geht, die bilden auch nochmal eben etwas ab, was, okay, wer Einzelkind ist, der kann das vielleicht nicht so nachvollziehen oder hat es so nicht am eigenen Leibe erlebt, aber die beiden Söhne bilden ja auch etwas ab, was wir auch in unserer Wirklichkeit kennen. So. Es gibt das erste Kind, das ältere Kind und dann gibt es so den Benjamin, das zweite Kind, also, oder das jüngste Kind. Und wer von euch ist so das älteste Kind in der Familie gewesen? War schön? Wie, ja. Man konnte doch den anderen Geschwistern immer sagen, wo es lang geht, oder? Okay, das ist ein Punkt, man musste viel durchboxen bei den Eltern und da hatten die dann danach kamen, hatten es dann ein bisschen leichter, weil die konnten dann die Früchte genießen, die andere erarbeitet haben. Aber war gar nicht schön, oder? Okay, Elfi, das machen wir später in der Seelsorge. Du guckst so leidend dabei. Ja, ältere Kinder, das ist schon so, oder die ältesten Kinder, das ist schon so eine besondere Herausforderung. Zum einen ist es ja so, Eltern sind dann meist irgendwie noch ein bisschen überfordert, wissen noch nicht so genau, wie jetzt damit umgehen und so. Und dann schießt man so die ganze Liebe da rein und. Und das ist ja erstmal der Vorteil, wenn man noch nicht das älteste Kind ist. Weil die Zeiten hast du ja auch erlebt, als du das einzige Kind warst. war lang. Und da hat man die ganze Zuneigung der Eltern natürlich auch mitbekommen. Natürlich auch vieles von dem, wo sie sich ausprobiert haben und gedacht haben, oh, das machen wir beim nächsten anders. Aber es ist schon so eine besondere Zeit der Aufmerksamkeit gewesen. Und dann kommt so eine Zeit, wo auf einmal die Aufmerksamkeit vielleicht geteilt werden muss. Oder vielleicht merkt man, je nachdem wie alt man ist, dass die Eltern dann irgendwie, ich sag mal das jetzt nicht so sagen, aber im Endeffekt so leben, und sagen, ja, komm, kriegt das schon, geht schon, ist alt genug und jetzt wandert eben die Aufmerksamkeit zu dem nächsten Kind hin. Und von daher sind ältere Kinder, wir wissen das ja auch so aus der Forschung, sind ältere Kinder oft Kinder, die verantwortungsbewusst sind. Die aber mit diesem, sag mal, Verhalten von Verantwortungsbewusstsein auch immer etwas verbinden, nämlich wenn ich verantwortungsbewusst bin, wenn ich vernünftig bin, wenn ich mich zurücknehmen kann, dann sind die Eltern auch zufrieden mit mir. Also ältere Kinder sind sehr oft dann auch leistungsorientierter, aber auch ein bisschen behutsamer. Weil man hat dann sehr früh auch irgendwie das, ich sag mal, übergeholfen bekommen, dass man gesagt hat, so passt du mal auf dein kleines Brüderchen auf. Ja, eigentlich auch eine Konstellation, die schwierig ist, weil, okay, mal zwischendurch 5 Minuten oder so, aber es gibt ja Familienkonstellationen, wo dann die Kinder, das älteste Kind im Endeffekt so eine Elternrolle übernommen hat. Ist nicht gesund. Aber man fragt dann nicht großartig danach, sondern man macht das dann und wird eben dann häufig zu einem sehr verantwortungsbewussten Menschen. Die jüngeren Kinder oder das jüngste Kind, haben wir ein paar unter uns, die das durchleiden mussten. Also ich, wir waren ja nur zu zweit, aber ich war auch der ein bisschen jünger war und war schön. Ein Vorteil war eben ja wirklich, man konnte vieles wirklich genießen, was die älteren Geschwister irgendwie erstmal sich erarbeiten und erkämpfen musste. Von den, ich sag mal, Erziehungsmethoden, Mitteln, die nichts getaucht haben, das ging höchstwahrscheinlich auch an einem vorbei oder mehr an einem vorbei, weil die Eltern gemerkt haben, oh, das ist irgendwie, war doch nicht so gut in der Erziehung. Also jüngere Kinder, so Nesthäkchen, sind ja oft dann die so verhätschelt und vertätschelt werden, wo die ganze Familie sich dann drum kümmert, die älteren Geschwister und und irgendwie eine ganz eigene Wirklichkeit. Jüngere Kinder oder das jüngste Kind, das sind oft Kinder, die eigentlich ein bisschen mutiger und wagemutiger in die Welt hinausgehen. Also wie gesagt, das sind keine Standards, jedes ältere und jedes jüngere Kind ist so, aber wir haben das oft eben bei jüngeren Kindern oder bei dem jüngsten Kind, dass das irgendwie unbeschwerter ins Leben hinausgeht. Also viele haben das ja auch erlebt, es ist irgendwas schief gegangen, dann haben die Kinder was versaut. Wer hat einen gelangt bekommen? Nicht der Kleine, sondern weil er hat ja nicht aufgepasst. Also und deswegen haben oft so kleine Kinder oder jüngere Kinder oder das jüngste Kind gehen irgendwie ganz anders so ins Leben hinein. Und die Geschichte, die Jesus hier erzählt von diesen beiden Söhnen, ist eine, und das kann man wirklich so beschreiben, auch eine sehr archetypische Geschichte. Und das war damals auch ähnlich und nicht großartig anders. Und Jesus erzählt eben diese Geschichte, von die wir als verlorenen Sohn kennen. Und dann geht es um den älteren Sohn. Der war auf dem Feld. Ja, wo auch sonst. Und als er nahe zum Hause kam, also der jüngere Sohn ist ja zurückgekommen, der Vater hat sich gefreut, hat gesagt, hier ein Ring, gib ihm neue Kleider, neue Schuhe und lasst uns feiern und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig. Alle fangen an zu feiern und er kriegt eben nichts davon mit und als er dann nach Hause kam, hörte er das Singen und Tanzen und rief zu sich einem Knecht und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Und er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wer von euch kann die Reaktion des älteren Sohnes nachvollziehen und vielleicht nachfühlen? Ich habe das immer wieder auch erlebt, so in solchen Familienkonstellationen, dass die Jüngeren ja wirklich auch Feierbiester waren und die Älteren das irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Weil die haben immer gesagt, nicht so laut, und die Nachbarn, und ah, pass auf, wenn hier die Eltern kommen, dann... Und na klar, wo ist der Sohn, der ältere Sohn, draußen auf dem Feld am Arbeiten? Er kümmert sich, er ist ein Kümmerer. Und kommt dann nach Hause und kriegt er mit, dass da wild gefeiert wird, und wundert sich, dass auf einmal da gefeiert wird, weil als er am Morgen losgegangen ist aufs Feld, hat ihm keiner gesagt: Du, hör mal, heute Abend irgendwie eine große Feier, sieh zu, dass du pünktlich da bist und so. Keiner hat ihm davon etwas erzählt. Und er kommt zurück und wundert sich über diese Fete, die dort stattfindet. Und dann holt er einen der Knechte heran und sagt: Sag mal, was ist denn da los? Warum wird denn hier gefeiert? Und jetzt nicht, ich bin nicht eingeladen, aber keiner hat mir etwas gesagt. Warum wird hier gefeiert und was wird hier gefeiert? Und erzählt ihm der Knecht: Du, dein Bruder, der Jüngste, ist wieder zurück. Und er weiß ja, wie es um seinen Bruder stand. Wir sehen das ja hinterher in dieser Geschichte, wenn er mit dem Vater dann spricht. Und ich finde, das ist nur zu verständlich. Ich hatte gestern Abend eine Veranstaltung beim THW und waren auch, weiß nicht, so ungefähr 30 von den THWlern, so nennt man sie, glaube ich, waren dann da zugegen, und die neue Leitung dort erzählte dann so ein bisschen, was sie sich vom Ortsverband irgendwie wünscht, und sagte: Na, also was cool wäre, ist, wenn wir hier zusammenkommen und wenn wir am Ende alle mit anpacken. Und nicht nur irgendwie 2, 3, 4 sind zugange und der Rest irgendwie macht sich einen schönen Nachmittag. Dachte ich, och, kennt man ja, ne? Die feiern und die anpacken. Und verständlich bei dem älteren Sohn hier. Er ist die ganze Zeit am Ackern und am Machen und am Tun. Und jetzt kriegt er auf einmal mit, es ist ein großes Fest für den, dem die Verantwortung vollkommen egal war, der das Weite gesucht hat. Und er sagt ja, der sein Geld mit den Huren durchgebracht hat. Und da wird ein Fest gemacht, und für mich wird noch nicht mal ein Bock geschlachtet. Und es geht ihm wirklich irgendwie nah. Also eine Geschichte, die man sehr gut nachvollziehen kann. Und die man auch gut versteht. Diese Geschichte von dem älteren und dem jüngeren Sohn und dem Vater, wie gesagt, es kann eine Geschichte sein, 2 Geschwister, kennen wir aus Geschwisterkonstellationen, es können 2 Seiten in mir sein, aber der Hörer damals hat natürlich noch mal etwas anderes auch gehört, denn, Und das ist ja der Zusammenhang dieses Gleichnisses. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus ja vorgeworfen, dass er mit den Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzt, Gemeinschaft hat und an einem Tisch sitzt. Das war die Ausgangssituation. Und sie haben sich darüber aufgeregt. Und in diesem Zusammenhang erzählt Jesus ja dieses Gleichnis. Von daher geht es bei dem älteren und bei dem jüngeren Sohn auch um die beiden Wirklichkeiten, die damals aufeinander geprallt sind, nämlich die Heiden und die Juden, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Zöllner und die Sünder. Und die älteren Söhne, der ältere Sohn, das war natürlich Israel. Das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, von dem auch die Bibel ja sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein einziger Sohn, du bist mein älterer Sohn. Und das klang auch gleich mit bei den Hörern. Ja, der ältere Sohn, das sind die Söhne, die in der Tradition stehen. Das ist das Judentum. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich darum kümmern. Und die können es nicht verstehen, dass der Vater ist, zu dem die mit den Huren und mit Feiern und das Geld durchgebracht haben, dass auf einmal darüber Freude im Himmel ist, dass die zurückkommen. Die hatten Schwierigkeiten mit den Heidenchristen, die ihr ganzes Leben ja bis zu diesem Tag dann irgendwie mehr oder weniger versemmelt haben. Die haben ihr Erbe durchgebracht und jetzt auf einmal kommen die und es wird gefeiert. Jetzt auf einmal ist Freude im Himmel über den, der Buße tut, der umkehrt. Das ist auch die Wirklichkeit in der damaligen Zeit. Und als ich so für mich ein bisschen darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das kennen wir ja auch. So, wenn wir in der wievielten Generation irgendwie im Glauben stehen und uns immer abgemüht haben, immer versucht haben, irgendwie verantwortungsbewusst unseren Glauben zu leben. Und dann kommt einer, dem das alles bis dato überhaupt nicht geschert hat. Dann kommt so ein Heide da rein und es wird gefeiert. Das klang bei dieser oder klingt bei dieser Geschichte auch an. Das war die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation, die zu unserem Leben auch dazugehört. Wie ist das eigentlich mit denen, die treu waren und die gehorsam waren im Verhältnis zu denen, die sich ganz anders im Verhalten haben? Sag mal, sagt der ältere Sohn, was ist denn da los? Und er ruft einen Diener eben dran und der Diener erzählt ihm, dein Bruder ist zurück. Und er ist natürlich sauer. Der Vater kommt ihm dann entgegen und dann erzählt der ältere Bruder, haut seinen ganzen Frust raus und sagt, du, ich immer am Arbeiten, immer ordentlich, immer verantwortungsbewusst und. Aber hier, der da, dein Sohn, hat das Geld durchgebracht, hat es verzockt. Wie kannst du nur für ihn ein Fest geben? Und ich stehe immer irgendwie nur auf dem Acker und für mich wird kein Bock geopfert. Dein Bruder ist zurück. Dein Sohn, so der ältere Bruder zum Vater, das verstehe ich nicht. Und dann antwortet ihm der Vater und sagt, mein lieber Sohn, du warst doch alle Zeit hier bei mir, jeden Tag. Und was mir gehört, gehört auch dir. Und sagt dann zu ihm, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Dein Bruder war verloren und ist wiedergefunden worden. Dein Bruder ist gestürzt und verletzt und jetzt wird er wieder heil. Dein Bruder. Das war das Problem des älteren Sohns, dass er seinen Bruder nicht als seinen Bruder gesehen hat, sondern das ist doch dein Sohn, der sich so benommen hat. Und das ist etwas, was immer wieder auch passiert in unserer, ich sag mal, in unserem Menschsein, dass wir die Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel seine Söhne und Töchter nicht zu unseren, zu meinem Schwester, zu meinem Bruder werden lasse. Weil das war das Problem. Er hatte sich so weit von ihnen distanziert, weil er eben anders war. Weil er eben sich anders benommen hat. Weil ihm die Arbeit egal war, weil er nicht so verantwortungsbewusst war. Dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn. Und da merkt man gleich so diese Distanz, die sich aufbaut. Und wodurch dann im Mitgefühl nicht mehr möglich ist. Und der Vater macht deutlich, er ist mein Sohn, so wie du auch mein Sohn bist. Aber mein Sohn ist dein Bruder. Ist er doch, oder? Ist er doch. Und vor der Herausforderung steht man in dieser Geschichte. Und das Problem, was dieser ältere Bruder hat, war das Problem, dass er so nah am Vater dran war und doch nicht zu seinem Herzen durchgedrungen ist. Beide Brüder haben ihr eigenes Problem. Der jüngere Sohn hat Angst, ich nenne das jetzt mal Gehorsam, hat Angst, durch Gehorsam sein Leben zu verpassen. Und darum ist er ausgebrochen. Darum hat er gesagt, ich muss meinen eigenen Weg finden. Und das gehört auch zu einem gesunden Menschsein und Menschwerden dazu, zu einer Persönlichkeitsentwicklung, den eigenen Weg zu finden. Und da ist er vollkommen übers Ziel hinausgeschossen, hat sich verlaufen, aber das gehört dazu, weil in ihm wohnt diese Angst. Wenn ich mich immer nur anpasse, wenn ich immer nur artig bin, wenn ich immer nur Ja und Amen sage, komme ich dann bei mir an? Wird schwierig. Aber auf diesem Weg, und deswegen ist das auch eine Seite von uns, auf diesem Weg kann man sich fürchterlich verlaufen. Ja, das passiert. Und das ist die Herausforderung für den ersten Sohn. Er hatte Angst, durch Gehorsam das Leben zu verlieren. Und der zweite Sohn, der Älteste, er hatte Angst, durch Ungehorsam das Leben zu verlieren und zu verpassen. Denn das hätte ich doch von dir nicht erwartet. Deine jüngeren Geschwister, okay, aber doch von dir? Das ist etwas, was zu unserem Leben auch dazu gehört, dass dort, wo wir ungehorsam werden, eben auch Angst haben vor dem, was dann passiert. Was ist denn, wenn der Vater dann sagt, jetzt reicht's? Wir sind enterbt, fließ raus und so. Dieser Ungehorsam, das tue ich mir nicht mehr an. Und das ist auch eine Geschichte, die jeder aus seiner Wirklichkeit kennt. Die Angst, was passiert, wenn ich ungehorsam bin? Und der ältere Bruder, das war seine Herausforderung, hatte diese Angst und hat von daher immer Ja und Amen gesagt. Hat nie vorher mal aufgemuckt und hat gesagt, ich würde auch mal gerne feiern. Jetzt habe ich so viel gearbeitet, weil er sich das gar nicht denken kann, dass ihm das zusteht. Es gibt viele Menschen, die wirklich nur aufs Funktionieren ausgerichtet sind, aus der Angst, wenn sie nicht funktionieren, werden sie irgendwie durchgereicht, werden sie ausgestoßen. Und das war die Herausforderung des älteren Bruders. Und der Vater kommt dann zu ihm und sagt, du, alle Zeit warst du bei mir. Was mir gehört, gehört auch dir. So nah dran und so weit weg. So nah dran am Vater und so weit weg von seinem Herzen. Nicht verstanden, worum es ihm geht. Und darum hat er so reagiert, vollkommen nachvollziehbar und verständlich, aber er konnte das nicht verstehen, weil er nicht in das Herz des Vaters hineingeblickt hat, hineinblicken konnte. Und das ist eine Tragödie, die man auch kennt aus, sag mal, menschlicher Wirklichkeit in Bezug auf das familiäre Miteinander, aber auch in Bezug auf unsere Gottesbeziehung. Kriegen wir das noch hin, uns so zu öffnen, unser Herz so zu öffnen, dass mein Gegenüber, dass meine Kinder, wer auch immer, verstehen, was ich von Herzen will und meine? Hat es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, bevor ich dann hier nach Berlin kam, war ich ja 3 Jahre lang in der Erwachsenenbildung tätig, hatte auch viel mit Erzieherinnen zu tun und Erziehern zu tun, hat denen immer gesagt, ihr müsst Ja-Sager werden. Das brauchen Kinder, dass wir immer und immer Ja sagen. Bei all dem, was sie machen, Ja sagen. Wenn du gesund und erwachsen werden willst, brauchst du so ein Gegenüber, was Ja sagt. Und am Anfang war immer Ja, und dann irgendwann haben sie gesagt, Elfi, stimmt denn das? Kannst du in deinem Job den Kindern immer gegenüber Ja sagen? Ja, kannst du. Aber nicht. Und das ist ja das, worum es geht, dieser Wortbestand oder Buchstabenbestand J-A. Nein, das merken Kinder, wenn sie in unser Herz hineingucken, was ich eigentlich meine bei dem, was ich sage. Und es kann sein, und das merkt ein Kind auch, dass ich Nein sagen muss, aber es spürt, dass ich Ja meine. Nehmen das banale Beispiel, Hand auf die Herdplatte. Dann sage ich nicht Ja, mach, sondern ich sage Nein. Wenn man auf die Straße rennt, sage ich nicht, gib Gas und ja, sondern sag nein. Aber das Kind spürt früher oder später, was ich meine. Meine ich ja? Also das Leben fördern? Ist das, was ich will? Oder meine ich nein, dass ich nur meine Wut, dass ich nur meinen Stress oder so dann an der Situation abreagiere? Man kann so leben und erziehen, dass man zu den Kindern immer Ja sagt. Und dazu gehört auch mal ein entschiedenes Nein und Stopp. Weil ich Ja meine. Und ein Ja zu sagen hier an dieser Stelle wäre ein Nein für die Wirklichkeit des Kindes. Der Sohn, der ältere Sohn, war so nah am Vater dran, aber so weit von seinem Herzen weg. Was ist denn das für einer? Der sitzt da zu Tisch mit den Zöllnern und Sündern und isst mit ihnen. Das kann nicht sein. Es ist ungerecht. Wir gucken jeden Tag 3-mal ins Gesetz und versuchen danach zu leben. Und die? Das ist ungerecht. Ja, Barmherzigkeit und Gnade sind ungerecht. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Ja, leicht gelesen und schnell genickt. Aber so ist der Vater. So ist unser Vater. Und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, mit den Seiten in uns, oder wie wir auch geworden sind durch familiäre Konstellation, oder ob wir dann schon ewig in der Gemeinde sind, das dürfen wir nicht vergessen. Und es ist wirklich ärgerlich. Und ich verstehe diesen älteren Sohn wirklich nur zu gut. Es ist ärgerlich. Aber so ist er. Und das musste er lernen. Ach, was ist das für ein Vater, der seinem jüngeren Sohn entgegenrennt und zu seinem älteren Sohn herausgeht. Was ist das für ein Vater, der sich so auf den Weg macht, um seine Söhne und Töchter, unsere Schwestern und Brüder näher an sein Herz zu holen? Was ist das für ein Vater? Dazu nächste Woche mehr. Amen.